Herzlich willkommen zum Podcast der Staatsoper Unter den Linden, in dem Ihnen das Dramaturgie-Team die Musiktheater-Neuproduktionen vorstellt. Diese Folge dreht sich um Wolfgang Amadeus Mozarts Le Nozze di Figaro in der Neuinszenierung von Vincent Higuet, dirigiert von Daniel Barenboim. Mein Name ist Detlef Giese, ich habe diese Produktion dramaturgisch mitbegleitet und möchte Ihnen nun ein wenig darüber berichten, und zwar im gemeinsamen Gespräch mit meinem Kollegen
Benjamin Wendig.
Mozart hat seinen Figaro nach der Vollendung im Frühjahr 1786 in sein eigenhändig geführtes Werkverzeichnis als eine Opera buffa eingetragen. Im Erstdruck der Partitur taucht dann die Bezeichnung Commedia per musica auf. Und in der Tat ist Mozart gemeinsam mit seinem Librettisten Lorenzo da Ponte, mit dem er sehr intensiv zusammengearbeitet hat, ein Musterbeispiel einer musikalischen Komödie gelungen, voller Irrungen und Wirrungen, Gewirbel und Geschwirbel und jeder Menge Situationskomik.
Aber jenseits von Komik hat das Stück doch auch seine nachdenklichen und melancholischen Seiten, oder?
Auf jeden Fall. In der Figur der Gräfin etwa kommen diese Facetten sehr deutlich zum Vorschein. Sie beteiligt sich zwar durchaus auch an den Verwirrspielen, an mehreren Stellen aber tritt ein Ausdruck von tiefer Enttäuschung zutage mit Zügen, die sogar an das Tragische gemahnen.
Le Nozze di Figaro, die Hochzeit des Figaro, dieser Titel ist ja direkt von dem Schauspiel übernommen worden, auf dem die Oper basiert. La folle journée ou le mariage de Figaro heißt es aus der Feder von Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Der erste Teil dieses Titels lautet ja aber der tolle Tag, also toll im Sinne von verrückt. Was hat es denn damit auf sich?
Das recht komplexe, nicht einfach zu durchschauende Geschehen ereignet sich in der Tat innerhalb nur eines Tages, vom Morgen bis in die Nacht hinein. Und zu Beginn kann man überhaupt noch nicht ahnen, wie es endet. Zu viele Interessen und daraus entstehende Verwicklungen sind im Spiel. Insofern ist es schon ein toller, ein verrückter Tag, den alle Beteiligten erleben, an den sie sich dauerhaft erinnern werden und über den sie wohl noch lange nachdenken.
Was passiert denn da so alles? Kannst du das in wenigen Worten beschreiben?
Ja, ich versuch's mal. Figaro will seine Susanna heiraten, der Graf Almaviva aber, der Chef vom Figaro, stellt dessen Braut ganz unverhohlen nach, was wiederum der Gräfin nicht gefällt, wie man sich denken kann. Sie fühlt, dass sie schon lange die Liebe und die Zuneigung des Grafen verloren hat, will diese aber zurückgewinnen. Und dann taucht noch ein seltsames älteres Paar auf, Marcellina und Bartolo. Marcellina hofft darauf, Figaro zu ihrem Ehemann wiederum machen zu können, notfalls per Gerichtsbeschluss, wo es um die Frage geht, entweder die Schulden bezahlen oder heiraten. Das zerschlägt sich allerdings, als herauskommt, dass sie Figaros Mutter ist und Bartolo der Vater. Und dann gibt es dann noch einen intriganten Maestro di Musica namens Basilio, einen polternden Gärtner namens Antonio, dessen frühreife Tochter Barbarina und den stotternden Richter Don Curzio.
Und nicht zu vergessen den jungen Cherubino, der das alles noch zusätzlich gehörig durcheinander bringt.
Ja, ganz genau. Er hat es auf alle Frauen im Hause abgesehen, ausnahmslos. Auf die Gräfin, auf Susanna, auf Marcellina, auf Barbarina vor allem. Und er weiß eigentlich selbst gar nicht so richtig, warum er das alles so tut.
Also eine Figur, die sehr prägnant gezeichnet ihr Coming of Age erlebt, könnte man sagen. Und dazu noch eine der wichtigsten Hosenrollen in der Operngeschichte, nicht wahr?
Ja, das ist schon sehr interessant, wie gerade dieser Charakter vom Textdichter wie vom Komponisten geformt worden ist. In seinen beiden Arien liegt ein enorm großer Reichtum an Emotionen, die in Worten wie in der Musik ausgedrückt sind. Und es ist Cherubin, der Engelsgleiche, der an entscheidenden Punkten der Handlung urplötzlich auftaucht und für noch mehr Verwirrungen sorgt als ohnehin schon.
Aber trotz aller Verwirrungen nimmt das Ganze ja komödientypisch ein gutes Ende, oder?
Ja, es wird sogar am Schluss eine Doppelhochzeit gefeiert. Figaro und Susanna natürlich, aber auch Marcellina und Bartolo, die aus alter Verbundenheit ebenfalls in den Stand der Ehe treten. Und nach einem bewusst initiierten Verkleidungs- und Verwechslungsspiel im nächtlichen Garten bittet der Graf schließlich die Gräfin um Verzeihung, Contessa Perdono. Und zumindest für den Augenblick zeigen sich alle zufrieden nach den Wirren dieses tollen, verrückten Tages und eilen zum Hochzeitsfest.
Entstanden ist der Figaro, das Schauspiel wie die Oper, ja am Vorabend der Französischen Revolution. Und ziemlich deutlich merkt man dem Stück ja auch eine Kritik am herrschenden Adel und seinem Benehmen gegenüber dem dritten und vierten Stand an. Wie wird denn das Ganze nun von Regisseur Vincent Huguet und seinem Team in Szene gesetzt?
In unserer Inszenierung ist das 18. Jahrhundert nicht thematisiert, weil das Geschehen in merklich anderer Epoche angesiedelt ist, nämlich in der jüngeren Vergangenheit in den 1980er Jahren. Die Ästhetik und der Stil der 80er waren ja schon sehr speziell. Viele knüpfen auch sicher noch Erinnerungen daran und das ist schon sehr präsent auf der Bühne umgesetzt. Es kam dem französischen Regieteam um Vincent Huguet mit der Bühnenbildnerin Aurélie Maestre, der Kostümbildnerin Clémence Pernot und dem Dramaturgen Louis Geislaire vor allem darauf an, die besondere Atmosphäre der besagten 80er Jahre, einschließlich von schrillen Farben, von mehr oder minder geschmackvoller Kleidung, dem Interieur, aber auch des Umgangs miteinander auf die Bühne zu bringen. So sehen wir etwa Aerobikübungen, aber auch markante Gegenstände, die gerade mit dieser Zeit verbunden sind.
Das Ganze wird ja Teil eines ganzen Mozart-Aponte-Zyklus, bestehend aus dem Figaro an zweiter Stelle, Così fan tutte als Anfang und Don Giovanni als Finale. Welche Rolle spielt denn dieses fröhlich-bunte 80er-Jahre-Ambiente, aus dem die Figaro-Inszenierung natürlich auch viel Witz bezieht, in diesem Zyklus?
Am Anfang des gesamten Projekts stand der Plan, diese drei Opern, die ja zu den meistgespielten des Repertoires zählen, in einen großen Zusammenhang zu bringen, gewissermaßen als eine durchgehende Erzählung zu entwerfen. Der Regisseur Vincent Huguet hat hierbei den Gedanken entwickelt, zwei Menschen auf ihrem Lebensweg zu folgen, dem bestimmte Etappen beleuchtet werden, zwei Etappen, drei Etappen, in denen sie sich begegnen und regelrecht aneinander abarbeiten. Im ersten Teil der Trilogie in Così fan tutte sind das Guglielmo und Fiordilici, die bereits ein Paar sind und am Schluss des Stückes heiraten. Im zweiten Teil dann Graf und Gräfin Almaviva, die eine Art Midlife-Crisis zu bewältigen haben, bevor sie dann im dritten Teil zu Don Giovanni und Donna Elvira werden, dem großen Verführer und der Enttäuschten.
Ein Mann und eine Frau also in verschiedenen Lebensphasen, zunächst noch ganz jung, dann schon von den ersten Erfahrungen und Enttäuschungen gezeichnet, schließlich dann im Spannungsfeld von Anziehung und Abstoßung gefangen. Sind damit auch in den drei Inszenierungen verschiedene Zeitebenen verbunden?
Das ist einer der ganz wesentlichen Punkte für diese Trilogie. Während Così fan tutte in den späten 60er Jahren spielt, zur Zeit der sexuellen Revolution, ist es im Figaro, wie schon erwähnt, die Welt der 80er, die zur Folie wird. Im Don Giovanni wird man dann in der unmittelbaren Gegenwart angekommen sein.
Wir beginnen ja jetzt mit Episode 2. Schon die Star Wars-Saga hat ja auch mit Episode 4 eingesetzt. Das hat natürlich mit den Entwicklungen des vergangenen Jahres zu tun, oder?
Ja, in der Tat. Ursprünglich sollte die Neuproduktion von Così ja zu den Festtagen 2020, also ziemlich genau vor einem Jahr, herauskommen. Aber die Corona-Pandemie hat, wie bei vielen Dingen sonst, auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Proben hatten zwar schon begonnen, man war, obwohl planmäßig unterwegs, aber noch zu weit von einer Premiere entfernt, als dass man sie hätte verwirklichen können. Dieses Stück, Teil 1 unserer Trilogie, kommt dann in der nächsten Saison und wir starten jetzt mit dem Figaro, aber noch unter den mittlerweile schon bekannten Corona-Bedingungen.
Und mit einem jungen Inszenierungsteam, aber auch mit jungen Sängerdarstellerinnen und Darstellern, oder?
Ja, das kann man wohl sagen. Mit Elsa 30 und Jula Oren sind zwei noch sehr junge, sängerisch ganz hervorragende, schauspielerisch sehr agile Protagonisten als Gräfin und Graf auf der Bühne zu erleben. Beide sind, darauf sind wir besonders stolz, Mitglieder unseres Staatsopernensembles. Dazu singen und spielen mit Nadine Sierra und Riccardo Fassi, zwei ebenso profilierte Künstler, die großen Partien von Susanna und Figaro.
Nadine Sierra ist ja bei uns keine Unbekannte. In den vergangenen Jahren hat sie ja schon als Sophie im Rosenkavalier, als Gilda in Rigoletto und als Nanetta in Falstaff brilliert.
Dazu kommen bei unserem Figaro noch Emily D'Angelo, eine junge kanadisch-italienische Sängerin, die sehr überzeugend den Cherubino singt und spielt. Katharina Kammerloher und Stefan Rügammer aus unserem Solistenensemble als Marcellina und Basilio. Außerdem Maurizio Muraro als ein sehr stimmkräftiger Bartolo.
Apropos stimmkräftig, In der ja nur ziemlich kleinen Partie des Richters Don Curzio ist Siegfried Jerusalem aufgeboten, den viele ja noch als großen Wagner-Sänger kennen werden.
Ja, das ist sicherlich ein besonderer Besetzungscoup, so ähnlich wie vor einigen Jahren in den Meistersängern, als gleich eine ganze Reihe von legendären älteren Sängern mit dabei waren, wie eben auch schon Siegfried Jerusalem, der aus seiner nicht eben umfangreichen Rolle des Don Curzio ein wirkliches komödiantisches Kabinettstück macht.
Das Ganze wird geleitet von Daniel Barenboim. Ihn verbindet ja eine lange Geschichte mit den Mozart da Ponte Opern. Der Don Giovanni war das erste Musiktheaterwerk, das er überhaupt dirigiert hat in den frühen 1970er Jahren. Und dann folgten auch schon bald Figaro und Così fan tutte. Wie hat er sich denn musikalisch diesem Werk genähert, das ihm doch so vertraut ist?
Ja, vor allem hat er es von Grund auf wieder neu einstudiert, sowohl mit den Sängerinnen und Sängern als auch mit dem Chor und mit der Staatskapelle. An den Rezitativen hat er ungemein detailliert gearbeitet, desgleichen aber auch an den Arien, Duetten, Ensembles, die ja musikalisch sehr anspruchsvoll, geradezu herausfordernd sind. Dem Sinn und Stil der Texte ist dabei sehr genau und sensibel nachgespürt worden, immer in Bezug auf die Gesten, die in der Musik ausgedrückt sind. Mozarts Kunst ist ja unausschöpflich und hält immer wieder neue Anregungen bereit. Und auch mir ging es in den Proben so, als ob man altbekannte Passagen wieder ganz wie neu hört, gleichsam mit anderen Ohren. Und es zeichnet Maestro Barenboim sicherlich aus, dass er mit sehr viel Erfahrung, aber auch zugleich mit einem frischen Blick an diese Partituren herangeht und gemeinsam mit dem gesamten Team aus dem Geist Mozarts und da Pontes heraus etwas entwickelt, was hoffentlich auch im Gedächtnis haften bleiben wird.
Der Figaro ist ja ein Werk mit vielen musikalischen Highlights, die Arien der fünf Hauptfiguren etwa, aber auch die kunstvollen Finali, zum Beispiel das des zweiten Aktes, das sich ja vom Duett bis zum Septett weitet und dabei immer turbulenter wird. Was ist denn deine ganz persönliche Lieblingsstelle im Figaro?
Ja, da gibt es eine, und zwar gegen Ende des letzten Finales, also wirklich kurz vor Ende des Stückes, nach knapp 3 Stunden Spielzeit mit sehr vielen Worten und vielen, vielen Noten, die wir bis dahin schon gehört haben. Da kommt die Musik fast zu einem Stillstand und entfaltet zugleich einen unvergleichlichen Zauber. Die Situation ist die, dass der Graf die Gräfin um Pardon gebeten hat. Sie hat diese Bitte um Verzeihen akzeptiert. Alle halten für einen Moment inne, um zu reflektieren, was in den vergangenen Stunden wohl mit ihnen geschehen ist, äußerlich wie innerlich. Und das verwirklicht sich in einer Art Choral des Ensembles, den Mozart mit sehr einfachen musikalischen Mitteln gestaltet hat, aber eine Wirkung erzielt, die von schier überirdischer Schönheit ist. Wenn Mozart alleine das nur komponiert hätte, würde man ihn schon zu den großen Komponisten zählen. Das war unser Podcast zur Oper Le Nozze di Figaro, mit dem die Mozart-da-Ponte-Trilogie ihren Anfang nimmt. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt das Dramaturgie-Team der Staatsoper unter den Linden,
Benjamin Wendig
und Detlef Giese. Le Nozze di Figaro unter der musikalischen Leitung von Daniel Barenboim in der Regie von Vincent Huguet. Zunächst im Fernsehen, im Radio und als Stream auf der Staatsopern-Website am 1. April 2021, aber hoffentlich auch bald live an der Berliner Staatsoper unter den Linden. In Aussicht genommen sind immerhin zwei Vorstellungen im Rahmen des sogenannten Testpilotprojekts des Berliner Senats am 7. und am 9. April. Darauf hoffen wir. Denn Oper, zumal eine musikalische Komödie, braucht ein Publikum.